Zeit, weil man kein Kirchenjahr kannte und auch nicht von einem Christfest wusste. Dann kam eine Zeit, in der die Christenheit 7 Adventssonntage feierte. Später nur noch 3 und jetzt sind es 4 Sonntage. Man sieht das am Adventskranz, 4 Kerzen oder am Adventsgesteck. Adventszeit ist wie die Passionszeit Fastenzeit. Es ist immer wieder gut, Zeiten zu haben, in denen man sich darauf besinnt, was in Wirklichkeit zum Leben gehört und letztlich auch genügt. Mit gutem Grund beginnt darum die Aktion Brot für die Welt immer am ersten Adventssonntag. Adventszeit ist Wartezeit, nun nicht Wartezeit auf das Christfest, wie es Kinder verstehen, sondern Wartezeit auf Gottes immer wieder neues Kommen. Die Adventszeit leitet das Kirchenjahr ein, und die 4 Adventssonntage reißen die folgenden 11 Monate auf. Es ist immer wieder hilfreich, die Bedeutung der 4 Adventssonntage zu bedenken und keinen allein hinzustellen. Das Warten auf Gottes Ankunft ist so vielfältig wie das Kommen Gottes selbst. Der erste Advent ist als Thema Jesu Kommen am Palmsonntag. Und das weiß ein jedes Kind, wozu Jesus nach Jerusalem kommt, auf einem Esel einreitet, um dann dort zu leiden, zu sterben und vom Tod aufzuerstehen. Der zweite Advent verkündet Jesu Kommen am Ende der Tage, am jüngsten Gericht, weil dann offenbar wird, wer Gott wirklich ist und wer wir sind. Heute, der dritte Advent, ist der Sonntag des Johannes des Täufers. Deshalb meine Predigt heute über ihn. Johannes der Täufer, der auf Jesu Kommen als Prediger und Helfer der Menschen hinweist, der Prediger in der Wüste ruft: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dieser Johannes hat auch Jesus getauft. Der vierte Advent schließlich kündet das Kommen Jesu als Kind, seine Ankunft als Mensch in der Krippe an und leitet über zum Christusfest, zum Fest der Geburt Jesu Christi. Also dritter Advent heute. Johannes der Täufer. Es wäre jetzt toll, mal eine Befragung zu machen, was ihr von dem Mann wisst. 12-mal wird in der Heiligen Schrift über ihn berichtet. Und Jesus hat 2-mal ein tolles Lob über diesen Menschen und Mann gesprochen. Johannes der Täufer, ein Übergangsmensch vom Alten zum Neuen, der letzte Prophet, der Jesu Kommen bewusst ankündigt und den Weg dazu vorbereitet. Wir haben vorher einiges schon gehört. Und jetzt speziell heute zum Predigttext. Ich gehe davon aus, dass ihr gar nicht alles wusstet oder noch nicht ganz bedacht habt. Ich mute heute euch einiges zu, wie es auch Johannes der Täufer getan hat. Große Musikwerke, wie Opern, Ouvertüren, Sinfonien, Oratorien und so weiter, umfassen die ganze Bandbreite von aufwühlenden Paukenschlägen, die erzittern lassen und das Trommelfell bis zur Schmerzgrenze beanspruchen, bis hin zu ganz leisen Tönen, die noch lange im Herzen nachklingen und sich in der Tiefe der Seele festsetzen. Aufwühlender Paukenschlag und zugleich leise Töne. Beide so extrem verschiedene Tonlagen hören wir auch aus dem Munde derjenigen Adventsgestalt, die dem dritten Advent sein unwechselbares Profil gibt. Aus dem Munde Johannes des Täufers. Am Ufer des Flusses Jordan, der sich durch die heiße judäische Wüste ins Tote Meer windet, tritt Johannes der Täufer zum ersten Mal auf. Er entfacht mit seinen Worten eine wahre Volksbewegung. Scharenweise strömen die Menschen aus dem weiten Umkreis hinab in die heiße Jordansenke, um Johannes zu hören. Es ist keine leichte und eingängige Kost, die sie bei Johannes zu hören bekommen. Bereitet dem Herrn den Weg, stellt euch ein auf Gottes Kommen, auf seine baldige Ankunft, auf seinen Advent. Haltet inne, schaut selbstkritisch auf euer Leben, tut Buße, kehrt um von eurem gottvergessenen Wegen. Paukenschlag auf Paukenschlag dringt an die Ohren der Zuhörer. Sie haben es irgendwie ausgehalten. Halten wir solche Paukenschläge aus? Aber auch seelsorgerlich ratende, tröstende und aufmunternde Worte sind im Gespräch mit dem Prediger in der Wüste zu vernehmen. Johannes tritt mit seiner Botschaft, bereitet dem Herrn den Weg, nicht aus eigenem Antrieb auf. Das ist ganz wichtig zu wissen. Johannes tritt mit seinen scharfen Worten nicht auf, weil er ein Wichtigtuer ist, der mit markigen Worten auf Quotenfang geht. Je schärfer die Worte, desto höher die Einschaltquote. Damals besser die Anhörquote. Nein, vielmehr so hören wir im Bericht des Lukas. Das Wort Gottes geschah zu Johannes. Das ist ein markanter Satz. Das Wort Gottes geschah zu Johannes. Damit ist auch der Auftrag verbunden. Das, was er zu sagen hat, ist Wort Gottes. Also nicht aus eigenem Antrieb tritt Johannes auf, sondern weil er wie die Propheten des Alten Testaments von Gott selber dazu berufen wurde. Und zwar in einer ganz bestimmten geschichtlichen Stunde. Ich habe bewusst den Text gewählt, Lukas 3. Das Wort des Herrn geschah zu Johannes, dem Sohn des Zachäus und auch der Elisabeth. Uraltes Ehepaar haben noch diesen Sohn Johannes bekommen dürfen. Also dem Sohn des Zachäus, und jetzt kommt eine Aufzählung, die wir meistens überlesen. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius und so weiter. Lukas nicht nur Arzt, sondern auch als Historiker hält den Zeitpunkt des Auftretens Johannes des Täufers so präzise fest mit allen damals regierenden Persönlichkeiten, dass wir noch heute sagen können, es war genau das Jahr 28. Das Jahr 28 nach der Geburt in Bethlehem. Als Johannes der Täufer dort am Jordanufer die Menschen auf Gottes Advent vorbereitete, es war das Jahr 28. Und damals ging es, ja, man kann es auch mit unseren Tagen vergleichen, hoch her in der Gesellschaft, im Volk, in der Religiosität. Da hinein wird jetzt Johannes berufen als Verkündiger. Zusammengefasst mit dem Wort, alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Beziehungsweise alle Menschen werden den Heilen Gottes sehen und erkennen. Johannes der Täufer bereitet die Menschen auf das Kommen des Heilen des Gottes mit beiden Tonlagen vor. Und diese Vorbereitung will auch bei uns geschehen. Wenn diese Vorbereitung in uns, in unserem Herzen geschieht, auch heute, dann war es richtig, dass wir hier sind. Mit Paukenschlägen und leisen Tönen, mit dem drastischen, schockierenden Bußruf einerseits und mit der seelsorgerlichen Einweisung in das Tun und Handeln des Gerechten andererseits. Als erstes steht hier der Bußruf. Im Religionsunterricht in einer Schulklasse wurde der Bericht des Lukas über das Auftreten Johannes des Täufers zuerst in der vertrauten Luther-Übersetzung gelesen und dann in der neueren alltagssprachlichen Übersetzung der Volksbibel mit X geschrieben. Dort hört sich der Predigttext von heute des Johannes so an. Ihr Schlangenbrut, wie kommt ihr bloß auf die Idee, ihr könntet euch bei Gott mal ebenso durchmogeln? Ändert euer Leben, hört auf, ständig Mist zu bauen. Zeigt erstmal, dass ihr es wirklich ernst meint. Ich sage euch eins, mit eurem Abraham ist unser Vater Gerede, könnt ihr Gott überhaupt nicht beeindrucken. Das bringt es überhaupt nicht, denn wenn Gott wirklich will, dann kann er aus den Steinen hier sich seine Kinder machen. Die Motorsäge ist schon warm gelaufen. Sie ist bereit, alles umzusägen, was nicht taugt. Das Holz kommt dann in den Kamin und wird verbrannt. So der Text in dieser Volksbibel. Der Johannes hat aber ganz schön zugelangt und hat es den Leuten so richtig gegeben, war der spontane Kommentar eines Schülers. Stimmt, das waren, das sind und bleiben drastische Bußworte, aber nicht aus Effekthascherei. Denn eines ist klar bis zum heutigen Tag. So sehr wir alle die aufbauenden Worte brauchen, die uns in unserem Selbstbewusstsein, in unserem Christsein und Glauben bestätigen, so nötig ist genauso, dass wir Worte gesagt bekommen, die unser Selbstbild, unsere Selbstgerechtigkeit, unseren Hochmut, unsere Blindheit, unsere falsche Selbstsicherheit kräftig erschüttern, die uns kräftig aufrütteln, wachrütteln, durchschütteln. Jetzt sage ich was von mir. Wenn mir es auch nicht leicht fällt, das zu akzeptieren, aber ich, Helmut Weller, brauche immer mal solche Worte. Solche knallharte Worte, dass ich von meinem Schlendrian wegkomme, von meiner Gutmeinung, wie toll ich bin. Man braucht manchmal bewusst einen Dämpfer und wohl dem, wenn man dann sich das gefallen lässt und nachfragt. Johannes der Täufer ist einer, der wirklich den Mut hat, den Menschen in aller Schonungslosigkeit und Ernsthaftigkeit ihre Situation vor Augen zu stellen. Wir Verkündiger müssen immer mal wieder fragen, reden wir Klartext oder aus Liebe zum Mitmenschen, ja, nichts Grobes sagen. Das ist immer ein Kampf. Bei einem Pastor. Kann ich das der Gemeinde zumuten? Solche harte Worte? Dieser Johannes der Täufer ist da ein Vorbild. Unverblümt sagt er die Wahrheit. Denn dieser Johannes ist einer, der den Zustand der Welt in aller Schärfe wahrnimmt und schonungslos, ja schockierend in Worte fasst. Johannes der Täufer sieht den Weg einer zwar mündigen, aber gerade in ihrer Mündigkeit sich selbst bedrohenden Menschheit. Das war damals auch schon. Denn er sieht auch das Ende des Weges. Er sieht nicht nur unsere mehr oder weniger gut gemeinten Taten, sondern auch den Fluch, den wir mit unseren negativen Taten auf die Guten herabrufen und mit jeder neuen Tat noch steigern können. Jetzt sage ich einen Satz, der ist knallhart, aber ist auch an uns Verkündiger gerichtet. Der Täufer hat einen Blick für die Macht der Sünde. Hört gut hin. Johannes hatte einen ganz klaren Blick auf die Macht der Sünde. Redet man heute davon noch? Er hat einen Blick für die eherne Konsequenz, mit der die Sünde auf den Sünder zurückfällt. Er sieht, dass uns nichts mehr bedroht, als eigentlich wir uns selber. Kurz, er sieht, dass den stolzen, in den Himmel wachsenden Bäumen die Axt schon an die Wurzel gelegt ist. Das ist ein tolles Bildwort. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Jetzt sind wir bei der Frage nach der Frucht. Wie sieht das bei mir aus? Und hören wir tatsächlich solche deutliche Worte und lassen wir sie uns gefallen? Johannes sieht also das Ende einer Menschheit, die ihren eigenen Untergang ins Werk setzt. Er sieht eine Welt, die sich mit Feuer bedroht und in Gefahr steht, im Feuer unterzugehen. Ich glaube, Johannes der Täufer wird heute auch bei uns sehr scharfsinnig schauen und sehen. Zum Beispiel wie eine Gesellschaft, in der sich die Parole jeder sorgt für sich selber beziehungsweise jeder ist sich selbst der Nächste, immer mehr durchsetzt, sich selber aushöhlt und ihre Fundamente zerstört. Johannes würde heute sehr scharfsinnig sehen und auch anmahnen, wie immer größere Bevölkerungsschichten in ihrem Widerwillen gegen die da oben bereit sind, Tatsachen zu ignorieren, Fakten sich zurechtzubiegen, sogar offensichtliche Lügen bereitwillig zu akzeptieren. Man staunt ja, welche Staatschefs schon gibt, die hinten und vorne lügen können, noch und noch. Und die Leute werden gewählt. Wenn es aber in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen heute zunehmend um Emotionen anstatt um Fakten geht, dann bekommen zu unser aller Schaden und zum Schaden der Demokratie die Populisten und die Extremisten immer mehr Oberwasser. Läuft doch so. Nicht von ungefähr ist der Begriff postfaktisch zum Wort des Jahres 2018 gewählt worden. Die gefühlte Wahrheit ist wichtiger als die auf Fakten basierende. Das Bauchgefühl legt sich über die Tatsachen ein höchst beunruhigter Trend in unseren Tagen. Das würde Johannes sehen und angehen. Johannes sieht also den Himmel, gegen den sich die Erde empört, über der Erde zusammenzubrechen. Er sieht, dass die stolzen Bäume nicht bis in den Himmel wachsen. Und weil er das alles sieht und erkennt, deshalb redet er. Deshalb meldet er Protest an gegen jeden weiteren Schritt hin zum Abgrund. Deshalb ruft dieser Johannes zur Umkehr, zur Buße. Das ist noch die einzige Chance. Kirchliche, christliche und biblische Verkündigung auch bis heute darf sich nicht auf bestätigende und aufbauende Worte beschränken, darf Menschen nicht einlullen in ein verkürztes und billiges Gott liebt dich ja sowieso, egal wie du bist und was du tust. Verkündigung muss auch aufrütteln und in Frage stellen, wo es nötig ist. Da sind wir auch ganz auf der Linie des John Wesleys. Wenn eine Predigt keine Reaktion ist in der Zuhörerschaft, dann hat sie nichts getaugt. Das hat Wesley gesagt. Entweder positiv oder negativ. Verkündigung muss auch aufrütteln und in Frage stellen, wo es notwendig ist. Aufgabe der Christen kann zwar auch nicht sein, ständig die Untergangsschallmeien zu blasen, wohl aber zur Umkehr aufzufordern, damit das Leben gerettet wird und nicht zugrunde geht. Also, umkehren. Umbesinnen, neu beginnen, wo es nötig ist. Das war auch das Anliegen des bekannten Theologen und Pfarrers und Publizisten Jürg Zink. Kennt noch jemand diesen Mann? Ich habe einige tolle Bücher von ihm. Wir sind noch einmal besonders an ihn erinnert worden, als er noch nicht so lange her im Alter von 93 Jahren verstarb. Er hatte als junger Soldat im Zweiten Weltkrieg den Abschuss seines Flugzeuges überlebt, hat nach dem Krieg sich der Theologie zugewandt und sich fortan mit seinem Wirken unter anderem auch für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung eingesetzt, oft als sehr unbequemer Denker und Mahner. Im Auftrag des Glaubens und von Gott. 1970 hat er den aufrüttelnden Text überschrieben, die letzten 7 Tage der Schöpfung auf einer Anti-Atom-Demonstration vorgetragen. Durch ein Brot für die Welt-Plakat wurde dieser Text sehr schnell und weltweit bekannt. Er schilderte, wie der Mensch seine Zukunft selbst in die Hand nimmt und damit die letzten 7 Tage der Erde beginnen. Der Mensch wirtschaftet die Schöpfung herunter, setzt am 4. Tag biologische Waffen ein und drückt am 5. Tag den roten Knopf, woraufhin atomares Feuer den Erdball einhüllt, am 6. Tag das Licht ausgeht und am 7. Tag ist die Erde wüst und leer. Zink entwarf in diesem Text ein schauriges Szenario. Aber genau damit will er seine Mitmenschen aufrütteln. Hey, so könnte es gehen, wenn ihr nicht umkehrt und umdenkt. So weit soll es aber nicht kommen. Setzt euch darum ein für die Schöpfung und für den Frieden, den Gott heute euch als gute Schöpfung anvertraut hat. Das würde Johannes der Täufer genauso sagen und vertreten. Und so erinnert man sich an den zuversichtlichen Aufruf Jürg Zinks auf dem Kirchentag in Hannover 1983. Ich zitiere einen Text davon. Es muss deutlich sein, dass die Aufgabe der Christen in unserer Situation nicht die sein kann, den Untergang anzusagen, sondern einfach zur Umkehr aufzufordern, damit das Leben gerettet wird und nicht zugrunde geht. Wir resignieren nicht, sondern sind bereit, dem Unheil zu widerstehen. Wir glauben, dass die Schöpfung weitergeht und es der Sinn unseres Bemühens ist, als jetzt, als Instrumente der Liebe und des Geistes Gottes dem Leben zu dienen. Es ist also immer neu der Mut zur Umkehr, zur Änderung der Meinungen und Gesinnungen gefragt, damit das Leben nicht zugrunde geht. Wie festgefahren können wir manchmal sein? Zementiert, dass uns überhaupt nie die Einsicht kommt, darüber nachzudenken, genau was anderes dran sein oder wichtig sein. Als Zeichen der Umkehr tauft nun Johannes die umkehrbereiten Menschen. Gut hinhören. Als Zeichen der Umkehr tauft Johannes die umkehrbereiten Menschen. Er taucht sie unter im Wasser des Jordanflusses. Untertauchen ist ja eine Handlung voller Symbolkraft. Der alte Mensch mit seiner Schuld und seinen Lebenslügen wird untergetaucht. Ein neuer Mensch wird sinnbildlich emporgehoben aus dem Wasser des Jordans. Ein Mensch, von dem die Schuld abgewaschen und fortgespült ist. Ein Mensch, der dem Gericht Gottes entrissen ist und auf Gottes Kommen sehr wohl vorbereitet ist. So wird Johannes der Täufer zum großen Vorläufer und Wegbereiter dessen, in dem Gott selbst zur Welt kommt, Jesus Christus. Jesus hat sich in aller Solidarität zu uns Menschen, zu uns Sündern gestellt. Das wird auch hier darin deutlich, dass auch Jesus sich in die Reihe derer stellt, die sich von Johannes im Jordan taufen lassen. Und doch ist bei aller Solidarität Jesu nicht einfach einer von uns. Er lässt uns nicht mit unserer Schuld, unseren Belastungen und Verkehrtheiten stehen. Vielmehr nimmt er alle Schuld, alle Verirrungen und Verkehrtheiten von uns Menschen auf sich. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Indem Jesus in die Fluten des Jordans steigt und darin untertaucht, geht das erwartete und verdiente Feuer des Gerichts im Wasser unter. Als Schuldloser übernimmt Jesus die Schuld der Menschen, als Lamm Gottes trägt er die Sünde der ganzen Welt, deine und meine auch. Und so wird der hoffnungslose Fall, in Anführungszeichen Menschheit, zum Guten gewendet. Und nun kann und wird Folgendes geschehen. Mit der Umkehr und Hinwendung zu Gott, mit dem Glauben und dem Befolgen seiner Botschaft, wie auch in der vertrauensvollen Beziehung zu ihm, werden wir motiviert und aktiviert für unser Leben und für unseren Umgang miteinander, und zwar im Kleinen wie im Großen. Und darauf stimmt uns der ganz andere Ton von Johannes in seiner Botschaft ein. Die seelsorgerliche Einweisung in das Tun des Gerechten vom Johannes. Wäre Johannes nur der polternde Bußprediger gewesen, wäre er zwar Tagesgespräch geworden, hätte aber die Herzen seiner Zuhörer wahrscheinlich nie erreicht. Lukas berichtet uns, wie Johannes auch die andere Tonlage anschlägt. Wie er im Seelsorgegespräch Menschen für ihren Lebensalltag Rat und Wegweisung geben konnte und sie tröstete und aufrichtete. Die, die sich als Zeichen ihrer Umkehrbereitschaft von Johannes haben taufen lassen, fragen ihn: Lieber Johannes, was sollen wir tun? Rate uns, weise uns, was sollen wir tun? Was sollen wir wirklich tun? So fragen auch dort gezielt einzelne Berufsgruppen, wie zum Beispiel die Zöllner oder die Berufssoldaten, Johannes, was sollen wir jetzt tun? Und nun hören sie, wie die leisen Töne aus dem Mund des Jordan, des Johannes, ratend und wegweisend hervorkommen. Ganz auffallend. Johannes fordert nicht den radikalen Bruch mit allem Bisherigen. Er wusste, die Leute sind eingebunden in ihr Umfeld. Dort müssen sie auch bleiben. Ich kann sie nicht rausreißen. Also er fordert nicht den radikalen Bruch mit allem Bisherigen. Er fordert nicht den totalen Ausstieg. Er fordert nicht den Besitzverzicht. Nicht einmal das. Aber er lässt auch nicht zu, dass wir uns entschuldigen mit den schwerwiegenden und schwierigen Verhältnissen und Rahmenbedingungen und deshalb gar nichts tun. Das lässt er auch nicht gelten. Wir denken da an das Gleichnis von den drei Knechten, wo der dritte alles vergraben hat und nichts macht. Johannes der Täufer zielt nun auf uns als Einzelne. In der Erwartung der Nähe Gottes kann jeder schon jetzt in seinem Umfeld kleine und in der Gesamtsumme doch so hoffnungsvolle, wirksame und wirkungskräftige Schritte tun. Du in deinem Umfeld. Viele kleine Schritte ergeben ja in der Summe ein großes Veränderungspotenzial, das ungeheuer wirkt. Täufer Johannes, was sollen wir tun? In einem Liedvers heißt auf diese Stelle gemünzt: Teilt Brot und Mandel, raubt niemandem sein Gut und macht mit eurem Wandel bedrückten Menschen Mut. Also, jeder von uns kann teilen. Jeder kann für einen anderen beten. Jeder kann dazu beitragen, dass die Welt wärmer und gerechter wird. Jeder kann Gräben, die Menschen trennen, nicht nur aufreißen, sondern auch zuschütten. Jeder kann sich über die Lebenssituation armer und ausgegrenzter Menschen informieren, kann anwaltschaftlich für Benachteiligte eintreten und dafür sogar Verbündete suchen. Und so fort und so weiter. Es gäbe viel, unheimlich viel zu tun. Jakobus sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Das ist die Botschaft des Johannes an uns auch jetzt, heute. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Haben wir nun bemerkt, ich komme zum Schluss, die Axt, die den Bäumen schon an die Wurzel gelegt war, schlägt doch nicht zu. Wie könnten wir dann aufeinander einschlagen? Ja, es war die Axt den Bäumen schon an die Wurzel gelegt, doch nun lohnt es sich wieder, neue Bäume zu pflanzen. Johannes weist uns mit seiner Adventsbotschaft, bereitet dem Herrn den Weg darin ein, dass wir in der Erwartung der Nähe des Herrn das tun, was wir tun können, und was unseren Nächsten nötig hat und was gerecht ist. Ich wiederhole den Vers noch einmal. Teilt Brot und Mandel, raubt niemandem sein Gut und macht mit eurem Wandel bedrückten Menschen Mut. So bereiten wir dem Herrn den Weg. Gott möge uns dazu willig machen und helfen. Amen.